Ja, hi, das Thema hatten wir tatsächlich schon ein paar Mal, aber ich habe quasi den Schnelldurchlauf für euch, was im Sommer alles passiert ist, denn im vermeintlichen Sommerloch, wenn wir alle eigentlich was Besseres zu tun hatten, ist ganz schön viel Richtung Überwachung passiert. Erstmal für euch, ich habe quasi so Vorlesungsfolien mit zu viel Text und manchmal wollt ihr vielleicht was nachlesen oder ihr habt keine Lust nach vorne zu gucken und wollt in euer Endgerät gucken. Ihr könnt euch gerne die Folien hier schon mal angucken, runterladen. Ja, dann müsst ihr nicht nach vorne gucken, wenn ihr das wollt. Kurz, was kommt heute so? Ich stelle mir erst mal vor, damit ihr wisst, warum ich euch was erzähle. Dann haben wir so ein bisschen einen Abriss von kommunaler Überwachung, ja, bis Europa und so ein bisschen private Überwachung und am Ende, was wir theoretisch so machen könnten. Ja, aber erstmal, wer bin ich? Ich bin Stefanie bzw. Ückök. Ein paar kennen mich vielleicht als Piratin. Ich habe auch hier so ein lustiges Kommunalmandat im Stadtbezirksbeirat. Mache Podcasts, die vielleicht Remote Politics hören, werden viel wiedererkennen, weil da bin ich schon ein bisschen dafür verrufen, dass ich sehr viel über Überwachung rede. Auch Teil hier vom C3D2, die Veranstaltung machen, so Fediverse Erklärtante. Ich mache ganz viel lustigen Kram. Aber was will ich hier mit euch heute machen? Also dieser Vortrag möchte einen Überblick bieten, aber es ist halt nur ein grober Überblick, kein vollständiger. Und so ein bisschen eine Betrachtung eben von verschiedenen Ebenen und ein Update geben, was diesen Sommer los war und eine Diskussionsgrundlage sein. Ich gestehe jetzt schon, auf der Welt gibt es viel mehr schlimme Sachen. Ich habe eine eurozentristische Sichtweise, es tut mir leid, weil für den Rest fehlt mir einfach selbst auch die Kompetenz. Was will das Ganze nicht sein? Eine vollständige Abhandlung? Also wenn ihr jetzt hier rauskommt, wisst ihr wahrscheinlich ein bisschen mehr, aber auch nicht viel, also informiert euch weiter. Es kann leider kein globaler Überblick sein, wie gesagt, ich kenne mich bis Europaebene aus. Es soll auch eigentlich ja nicht unbedingt so ein längerer Rückblick sein, also es geht jetzt nur um die Sachen, die diesen Sommer passiert sind und ich hoffe, es ist nichts, was euch runterzieht, weil der Titel war schon, naja, mal gucken, ob wir das hinbekommen. Aber lasst uns mal in Dresden beginnen. Wer ist denn aus Dresden und kennt sich so aus hier? Ja, doch, Hälfte ungefähr für die Leute im Stream. Wir haben eine lustige neue Citywache im Zentrum von Dresden. Die heißt Citywache für Prävention und Sicherheit, wurde am 8. Mai eröffnet. Die ist am Wiener Platz. Ich habe euch hier so einen OSM-Screenshot gemacht. Ich hoffe, ihr erkennt es halbwegs. Das ist zwischen Hauptbahnhof und Prager Straße. Prager Straße, die Touri-Meile schlechthin. Und ja, die ist fantastischerweise, weil sie jetzt ja gegen ganz viel Verbrechen sein soll, offen von 13:30 bis 20:30. Also die Stoßzeiten, wenn Kriminalität ist oder auch nicht. Und auch nur unter der Woche. Und ja, das ist tatsächlich ein Kriminalitätsschwerpunkt dort, aber vor allen Dingen eigentlich Richtung Betäubungsmittelgesetz. Sie tun gerade so, als wären da, ja, ich will jetzt nicht sagen Bandenkriege, aber es liest sich fast ein bisschen so bei der Stadt. Und was jetzt gerade passiert ist, dass die Leute einfach so ein paar Meter weiter dann halt ihre Drogen tauschen und mehr nicht. Und die dann einfach nicht in dieser Touri-Zone sind. Und ja, theoretisch sollte das auch so ein Ort für Sozialarbeiterinnen sein. Gerade ist es eine bessere Kaffeeküche für Leute von der Polizei, weil natürlich keine Sozialarbeiterin der Welt sich damit hinsetzen möchte, wo die Polizei ist, weil dann alle, mit denen die auf der Straße arbeiten, nie wieder mit denen reden. Es ist eigentlich alles schon ein bisschen klar gewesen. Und ja, das Einzige, was gerade passiert ist, dass da halt mehr Cops zu der Zeit unterwegs sind, wenn halt eigentlich die Touris da sind und das Problem wird nicht angegangen, dass es tatsächlich viele Drogendelikte gibt. Und ja, das ist so ein bisschen gerade eine Marketingkampagne. Es gab tatsächlich eine feierliche Eröffnung. Ich habe euch hinten in den Quellen auch so lustige Statements von der Stadt veröffentlicht. Ich finde es tatsächlich ein bisschen peinlich. Ja, und das wurde halt nichts gemacht, um überhaupt das Problem anzugehen. Also ich persönlich würde da eher sichere Konsumräume zum Beispiel sehen oder tatsächlich Orte, wo die Streetworkerinnen sich aufhalten können. Aber Ja, haben wir nicht. Wir haben jetzt eine neue Kaffeeküche für die Polizei. Gehen wir mal eine Ebene drüber. Das Lokal, ein Beispiel, was es in vielen Innenstädten gibt, was es jetzt zum Glück noch nicht für allzu viele gibt, sind die Diskriminierungs- bzw. Bezahlkarten für Sozialhilfeempfängerinnen. Ich glaube, ihr kennt die alle für Asylsuchende. Die sind ja jetzt vielerorts eingeführt, auch mittlerweile in Dresden. Aber Hamburg hat den Vorstoß gemacht, dass doch auch als Social Card, neuer Name, neues Ding, ist eine Bezahlkarte, einführen zu wollen. Es gibt da erste SozialarbeiterInnen, die das tatsächlich für Jugendliche, die Sozialleistungen empfangen, benutzen dieses Ding quasi da als Taschengeld. Das ist quasi die doppelte Diskriminierung, Leute mit wenig Geld und dann auch noch junge Leute. Es gibt so ein paar vermeintliche Pro-Argumente, also es soll ein bargeldloser Zahlungsmittelersatz für diese Menschen sein. Jugendliche können nicht so viele Sachen bei Kontoeröffnung und so. Das ist vielleicht dann noch ein bisschen so das Argument. Es wird gesagt, Bürokratieabbau, indem wir ein neues Ding einführen, soll Bürokratie abgebaut werden. Das sind so Sachen, die sich mir nicht erschließen. Und die Modernisierung der Verwaltung ist so ein Argument, was immer kommt. Ich sehe da mehr offensichtliche Kontrapunkte. Also erstmal die Stigmatisierung. Ich weiß nicht, ob ihr diese Teile schon mal gesehen habt. Ich finde die relativ gut erkennbar, dass das jetzt nicht irgendwie eine Geldkarte oder so ist, sondern eben eine Bezahlkarte. Dresden hat übrigens eingeführt, dass die verschiedene Farben haben für Asylsuchende, damit es nicht so stigmatisierend ist. Sind sie bunt? Naja, es ist definitiv eine Bevormundung, weil das mit den Jugendlichen ist jetzt so ein Modellprojekt und soll dann auf andere Sozialhilfeempfängerinnen in Hamburg ausgeweitet werden, theoretisch. Es ist definitiv die Kontrolle. Und diese Karten sind auch derzeit, und es wird auch so bleiben, ausschließlich im stationären Handel innerhalb Deutschlands einsetzbar. Also du kannst sehr wenig Bargeld abheben, du kannst nichts im Ausland zahlen, du kannst an sich Geldtransfere nicht machen, so Sachen, die du nicht machen darfst, wie Glücksspiel und sowas, gehen nicht. Aber auch Online-Käufe und so ganz grundlegende Sachen wie einen Handyvertrag abschließen oder halt einen billigen Flohmarkteinkauf oder sich hier mal ein paar Euro in die Küfer werfen, kannst du halt mit den Dingen dann ordentlich machen. Ja, das Ding ist ja eigentlich die Grundidee. Ist ja gar nicht so verkehrt von diesen, wir brauchen was für Leute, die kein Konto eröffnen können und halt, denen wir nicht einen Haufen Bargeld in die Hand drücken wollen, weil wer will mit einem Haufen Bargeld rumlaufen. Aber so wie wir es gerade machen, ist es halt einfach reine Schikane. Es gäbe tatsächlich Ansätze, als die neu eingeführt wurden, die Karten für Asylsuchende. Da empfehle ich euch mal so bei Anna Biselli und so vorbeizugucken. Die haben immer mal so Ansätze vorgestellt, wie es besser gehen könnte. Aber interessiert halt leider gerade nicht. Und was ich halt so gruselig finde, das ist halt auf alle Fälle auch ein Überwachungswerkzeug, was dann nach und nach bei immer mehr Gruppen eingeführt werden kann. Bei den Asylsuchenden haben ganz viele gesagt, das sind die anderen, das geht mich nichts an. Aber vielleicht wachen jetzt wenigstens ein paar mehr Leute auf, weil Sozialhilfeempfängerinnen sind wir alle ganz schnell. Ja. Und wenn ihr Bezahlkarten so scheiße findet wie ich, habe ich einen kleinen Tipp. Morgen auf dem Hof wird nochmal Nein zur Bezahlkarte sein. Die tauschen Bargeld gegen so Gutscheinkarten von Rossmann, Edeka, such's dir aus. Und die sind dann quasi von Asylsuchenden, die diese Bezahlkarten nun haben. Und dadurch, dass die Karten haben, kriegen die dann Bargeld. Und dann haben die Bargeld eingetauscht mit den Karten. Das ist cool. Lasst euch das mal erklären. Das ist toll, habe ich vor einer Weile auch gemacht. Aber es gibt noch andere lustige Sachen auf Landesebene. Also das ist wirklich lustig, das gerade war gruselig. Das ist eine ganz frische Meldung. Ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt. Saarland möchte Müllcontainer überwachen. Und zwar, der saarländische Landtag hat in erster Lesung ein Gesetz zur Videoüberwachung von Müllcontainern beschlossen. Meldung vom 18. September. Und die Begründung, dass illegale Abfallentsorgung so zunehmen würde, vor allem Wertstoffcontainer seien betroffen. Also quasi das, was bei uns bei der Wertstoffhof ist, da würde zu viel, weiß ich nicht, alter Unrat abgegeben. Die Videoaufnahmen sollen theoretisch noch 72 Stunden gelöscht werden. Und, witzig, finde ich wirklich witzig, von wissenschaftlichen Pilotprojekten begleitet werden. Denn es soll untersucht werden, ob die Videoüberwachung empirisch messbare Reduktion von illegalen Abfallablagerungen, halt, ob das dazu führen würde. und ob es Verdrängungseffekte geben würde. Immerhin, die haben wir auf dem Schirm, dass normalerweise solche Maßnahmen nur zur Verdrängung führen. Ich rate mal, dann landet der Müll vielleicht im nächsten Wald und nicht beim nächsten Müllcontainer. Das ist so meine Vermutung privat. Und dann kommt die Weitüberwachung. Und genau da sind wir wieder dabei, weil es gibt ja keine Verdrängungseffekte, wenn alles überwacht wird. Ja, fand ich spannend. Ebenfalls auf Länderebene. Die Palantir-Dienste. Also ich weiß, die CDU wünscht sich das auch mittlerweile für Bund, aber die konkreten Sachen, die jetzt passiert sind, sind vor allen Dingen auf Länderebene, deshalb bleibe ich da noch ein bisschen auf Länderebene. Wenn wir von Palantir reden, ist es in Deutschland in der Regel Palantir Goffe. Und ja, also im Zweifel habe ich da im Bundesland vergessen, weil es ist gerade sehr, sehr viel. Wir gucken mal. Für die, die noch nichts von Palantir Goffin gehört haben, das ist grob gesagt eine Datenanalyse-Software. CEO ist Alex Karp, bekannter ist wahrscheinlich Gründer Peter Thiel. Im Grunde sehr, sehr schlechte Menschen als Zusammenfassung. Ja, gehen wir mal ins erste Bundesland, NRW und Palantir. Also ich habe euch ein paar Bundesländern, wie da gerade der Stand ist. In Sachsen ist noch nicht. NRW-Innenminister Herbert Reul von der CDU macht da nämlich zum Beispiel komische Verträge. Die haben nämlich theoretisch seit 5 Jahren schon Verträge mit Palantir. Und der Vertrag, der eigentlich 5 Jahre schon läuft, der läuft gerade jetzt im September aus. Also die benutzen das noch nicht, die haben die ganze Zeit dafür bezahlt. Genau, und im August hieß es noch, ich habe leider keine aktuellere Meldung dazu gefunden, dass jetzt versucht, kurzfristigere Verträge zu machen, um flexibel zu bleiben. Ja, nach Angaben des Landesinnenministeriums von NRW sind bislang Kosten in Höhe von 39 Millionen Euro entstanden für Palantir-Lizenzen und das zu haben. Es ist unklar, wie die neuen Konditionen sind und ob da jetzt ein Vertrag besteht und ob der auch wieder für 5 Jahre läuft und da nicht eingesetzt wird. Aber immerhin, es wird noch nicht eingesetzt. Das ist vielleicht, ja, da können wir mal klatschen. NRW nutzt noch nicht Palantir. Bayern schon. Genau, Bayern leider schon, aber immerhin, es gibt eine Klage dagegen. Bayern setzt bereits Palantir im Goffin ein, aber unter Betreuung, habe ich es genannt. Die können damit nämlich nicht umgehen. Die haben tatsächlich an ihren Polizeidaten Mitarbeitende von Palantir sitzen. Ja, Punkt. Das ist schon sehr gruselig. Und jetzt gibt es zum Glück diesbezüglich eine Verfassungsbeschwerde durch die Gesellschaft für Freiheitsrechte. Also da können wir auch mal klatschen. Danke für die Gesellschaft für Freiheitsrechte. Ja, auf jeden Fall. Und die haben im Namen von 8 Beschwerdeführerinnen dargelegt, wo das bayerische Polizeiaufgabengesetz rechtswidrig ist, weil Bayern hat sogar ein schlimmeres Polizeigesetz als wir. Man mag es kaum glauben. Und das schließt eben aber auch die automatisierte Datenanalyse, also das, was Palantir macht, durch die Polizei mit ein, was aber eigentlich wieder höherrangigem Recht widerspricht, vor allen Dingen EU-Recht. Und hoffen wir mal, dass diese Klage Erfolg hat. Ja, wir werden sehen. Mein Bauch hat gemischte Gefühle, sagen wir es mal so. Aber wir sind mit den Bundesländern leider noch nicht durch. Bavü möchte nämlich auch Palantir haben. Für die Landespolizei, laut Innenministerium, hat die Polizei bereits einen Vertrag abgeschlossen. Da gibt es leider noch nicht so viele Details, aber es gibt Statements. Und die regen mich sehr auf. Vor allen Dingen in Bavü, laut sind die gerade die Grünen, die sagen, ja, also Peter Thiel ist böse. Ja, okay, da haben sie recht. Aber die sind für eine deutsche oder europäische Lösung. Was halt, also einfach so, sie waren so knapp an der richtigen Entscheidung. Also, es tut mir leid, weil eine europäische Überwachungssoftware überwacht halt immer noch. Und das ist halt das Traurige. Und ich weiß, wir sind gerade in einer Welt, wo man eigentlich gegen AfD etc. schießen muss. Aber sowohl die Grünen als auch auf anderer Ebene die SPD plädieren gerade ganz, ganz doll für deutsche und europäische Lösungen, die sind wie Palantir. In Sachsen wird da tatsächlich ein bisschen anders gebastelt, da weiß man immer nicht so viel. Aber das ist nicht die Lösung. Also wenn ihr mal Grünen oder SPD-Abgeordneten schreiben wollt, dass Überwachung Überwachung ist, egal mit was für einer Software, macht das mal gerne, wie man gute Briefe schreibt und so. Könnt ihr morgen auch bei Konstantin lernen übrigens. Ja, also das hilft halt leider nicht. Und dann haben wir noch Sachsen-Anhalt, dann sind wir mit den Bundesländern fertig. Die wollen nämlich eine Gesetzesgrundlage machen, dass das mit den Datenanalysen geht. Die haben nicht ganz so ein gruseliges Polizeiaufgabengesetz wie Bayern, deshalb brauchen die was Eigenes. Ja, genau, die wollen nämlich, dass Datenanalyse mit Massendaten auf den Weg kommt. Der Entwurf ist im Mai veröffentlicht, wurde direkt heftig kritisiert, auch von schlauen Leuten vom CCC. Ist ja, also in Kritisieren sind wir gut, aber die anderen nicht auf uns hören. Das Problem in Sachsen-Anhalt ist vor allen Dingen, dass sie einen Anlass sehr perfide nutzen, nämlich das Weihnachtsattentat auf dem Weihnachtsmarkt, und das emotionalisiert die Leute und kippt halt dann auch ein bisschen die Stimmung auch immer in der Bevölkerung. Es ist halt reiner Populismus in meinen Augen. Ja, deshalb mal gucken, so wie sie das schreiben, spricht eigentlich alles dafür, dass man dann Palantir nehmen könnte. Aber selbst wenn es dann die große europäische Lösung wäre, die irgendwo aus dem Hut gezaubert wird, ja, es wären halt immer noch Datenanalysen. Ja, das ist Faszinierende ist, dass die Innenministerin von der CDU wieder, Tamara Tschischang, da auch sehr unterschiedliche Sachen gesagt hat. Da hat Netzpolitik mehrmals nachgebohrt. Also am Anfang hieß es noch, nee, Palantir wollen wir nicht. Danach so, man halte sich alles offen. Es ist ein bisschen schwierig. Ja, und einfach, es ist nicht direkt Überwachung, aber ich finde es halt eklig, weil sie gerade dran sind. In Sachsen-Anhalt sollen die Cops auch Taser bekommen, weil, ja. Bleiben wir auf der Landesebene, aber ein ganz anderes Thema, die Diskriminierungsregister habe ich zusammengefasst. Es gibt es nämlich so mehrere, die besprochen werden. Es gibt einmal das für psychisch erkrankte Menschen, was eingeführt werden soll. Das ist auf Hessen-Ebene, das ist noch Landesebene. Und dann das Register für Menschen, die das Selbstbestimmungsgesetz in Anspruch genommen haben. Das ist Bund. Aber beides sind Register von Menschen, die nicht in das Raster passen. Und ich glaube, alle, die das Vergnügen hatten, Geschichtsunterricht zu haben, erinnern sich da an so Sachen vor knapp 100 Jahren. Ja, es ist widerlich. Geh mal erstmal nach Hessen. Die hessische Regierung, CDU und SPD, ich betone ein bisschen das mit SPD und Grünen und so immer, aber ich möchte einfach, dass es allen bewusst ist, dass es auch diese Parteien sind. Die haben pünktlich zum Disability Pride Month im Juli rausgehauen, dass sie gern ein Register für psychisch erkrankte Menschen haben wollen. Also für die, die es nicht kennen, das ist quasi ein Monat für Sichtbarkeit von Menschen mit Behinderung. Passt. Also ich weiß nicht, wer da das Marketing macht. Das ist schwierig. Ja, also konkret geht es um einen Gesetzentwurf zur Änderung des psychisch Krankenhilfegesetzes. Und das Timing ist sehr spannend, weil auch erst dieses Jahr der CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann im Frühjahr rausgehauen hat, es reicht nicht aus, Register anzulegen für Rechtsextremisten und Islamisten, sondern in Zukunft sollte das auch für psychisch Kranke gelten. Das ist diese Erzählung, dass natürlich immer diese Irren, in Anführungsstrichen, diese ganzen Attentate und sowas machen würden. Das ist reinster Ableismus. Und ja, das Problem auf der einen Seite ist, wenn das Modell macht, jetzt in Hessen, können es andere auch machen. Und es sieht ganz so aus, wenn ein CDU-Generalsekretär das gerade feiert. Und dass einfach psychisch kranke Menschen sich dann keine Hilfe mehr holen, damit sie nicht in so einem Register landen. Und dann haben wir ganz viele Leute, die sich keine Hilfe holen. Es ist sowieso schon so schwierig, in Deutschland einen Therapieplatz zu kriegen, etc. Und dann gibt es noch solche Register. Also es ist noch nicht da, aber dann sind die geplant. Es gibt eine Init-Petition dazu. Ich habe gemischte Gefühle zu nicht öffentlichen Petitionen, aber ich habe die euch auch in den Quellen verlinkt. Schade zumindest nicht mitzumachen. Ja. Dann haben wir noch das, was schon auf Bundesebene ist, das Register für Menschen, die das Selbstbestimmungsgesetz in Anspruch genommen hat. Das Bundesministerium für Innere hat die Verordnung zur Umsetzung des Gesetzes über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag im Meldewesen als Entwurf in die Verbändebeteiligung gegeben. Also das ist jetzt quasi am Anfang. Genau. Also das ist dann so ein Datensatz, das eingetragen werden soll. Person X war früher mal ein Männlein, jetzt ein Weiblein, das muss unbedingt drin sein. Und das ist total kaputt und erinnert also zumindest mich sehr an das sogenannte Transvestitenregister, an die Karteien da. Das wurde bis in die 70er geführt, war eine Praxis aus der Weimarer Zeit und war halt die Grundlage in der NS-Zeit zur Überwachung und da leichter die Leute rauszufiltern fürs KZ. Und jetzt wollen wir sowas wieder. Ja, es ist halt einfach die perfekte Grundlage, um Minderheiten ausfindig zu machen, beide Register. Und das hatten wir schon mal in diesem Land. Und es ist so unterm Radar. Egal, also die meisten, mit denen ich jetzt so drüber geredet habe, die hatten das nicht auf dem Schirm. Ja, das Unsicherheitspaket. Mir wurde jetzt Zeichen gegeben, ich versuche jetzt ein bisschen anzuziehen. Netzpolitik hat das im Juli veröffentlicht, die Entwürfe vom BMI zum Sicherheitspaket. Es geht da um zwei Entwürfe eines ersten Gesetzes zur Stärkung digitaler Ermittlungsbefugnisse in der Polizeiarbeit. Die darin vorkommenden Überwachungsmaßnahmen könnt ihr grob einteilen in zwei Themenbereiche, biometrische Überwachung im Internet und Einsatz von Big Data und KI. So, jetzt kommen die Folien mit viel Text. Die erste Sache, biometrische Überwachung im Internet, also BKA und Bundespolizei sollen Personen anhand biometrischer Daten in öffentlich zugänglichen Daten aus dem Internet suchen dürfen. Das heißt Social Media zum Beispiel oder Media CCC. Und ja, da sollen Personen identifiziert, lokalisiert sowie Täter, TäterInnen Zusammenhänge erschlossen werden sollen. Und das umfasst nicht nur Verdächtige, auch Kontaktpersonen, Opfer und Zeugen und Zeuginnen können wir alle sein, jederzeit. Und auch das Bundesamt für Migration soll dann diese Software, die es da gibt, wenn die einmal da ist, benutzen, um Fotos analysieren zu können von Asylsuchenden und dann gleich schon mal rauszusuchen, wer potenziell vielleicht Ärger machen könnte, damit wir da auch noch mal ein bisschen Rassismus reinbringen können. Ja, und so die Frage, mit was könnte das funktionieren, wer da ein bisschen in den lustigen Software-Game drin ist, vielleicht mit Clearview AI oder mit PIM-Eyes, die jetzt schon beide sehr sicher eigentlich illegal sind. Genau. Dann haben wir noch Einsatz von Big Data und künstlicher Intelligenz. Klingt alles ein bisschen gruselig, ist es auch. Also Datenbanken werden zusammengeführt werden. Viele gerade Polizeibehörden und sowas haben einzelne Datenbanken, die sollen zusammengeführt werden, dann soll KI drüber geworfen werden und das analysiert werden. So wie das beschrieben ist, wird es wahrscheinlich Goffin von Palantir sein, ist jetzt die Frage. So, das Ding ist, Sicherheitspaket habt ihr schon mal gehört, ist jetzt der dritte Anlauf. Formell ist das Paket in zwei Gesetze geteilt, das ist ein bisschen tricky. Es gibt einen Hauptteil im ersten Gesetz, das würde der Bundestag allein beschließen, sprich, da geht mehr durch wahrscheinlich. Und der weitere Teil im zweiten Gesetz, dem müsste der Bundesrat nochmal zuschließen. Aktuell gibt es da Referentenentwürfe, es ist noch relativ viel in der Timeline, was da passieren könnte, bis es im Bundestag landet. Der Zeitplan ist leider noch ungewiss. So, aber wir haben ja noch Europa. Ein Zombie ist wieder da, eigentlich zwei, Chatkontrolle und Vorratsdatenspeicherung. Zu Fragen zur Chatkontrolle verweise ich im Detail auf Konstantin, aber es geht wieder eine neue Runde. Warum? Also bisher war eigentlich die polnische Ratspräsidentschaft mit dem abgeschwächten Kompromissvorschlag, den die immer zur Chatkontrolle eingebracht haben, gescheitert. Die waren quasi noch auf der hellen Seite der Macht. Aber seit 1. Juli hat Dänemark Vorsitz und möchte nun einen neuen, verschärften Vorschlag durchsetzen. Das läuft wie immer unter dem Deckmantel des Kinderschutzes. Auch der deutsche Kinderschutzbund sagt zum Beispiel, es ist kein geeignetes Mittel, diese Chatkontrolle gegen die Darstellung von Kindesmissbrauch und deren Verbreitung vorzugehen. Also auch die sind in Anti-Chat-Kontrollen-Bündnissen und wenn die es nicht wissen, wer dann? Ja, am 24. Juni soll auch noch von der EU-Kommission der Plan Protect EU vorgestellt werden und das ist ein umfassendes Überwachungspaket, wo dann auch noch die Vorratsdatenspeicherung drin ist, die ja eigentlich schon ewig ein alter Hut ist. Dann gibt es noch ganz viel Privatüberwachung. Da habe ich gestrichen ohne Ende, weil sonst wäre der Talk zu lang. Ich komme so aus dem Gaming, da ist gerade ganz viel auch los. Aber ich habe was genommen, was eher so ein bisschen untypisch ist, weil das tatsächlich auch Leute aus dem Chaos-Umfeld benutzen, wie ich erfahren habe. Spar-Apps beim Discounter etc. Kennt ihr wahrscheinlich die Frage, habt ihr die Lidl-App? Und ich sage dann noch nein, aber leider nicht so viele. Also wer es nicht kennt, Discounter und Supermärkte werben mit Rabatten, wenn ihr halt im Gegenzug eine angeblich kostenfreie App benutzt. Die Kosten sind halt eure Daten. Und ja, die Verbraucherzentrale geht jetzt gegen die Lidl-App vor. Warum die Lidl-App und was ist da los? Also die klagt vor dem Oberlandesgericht Stuttgart, da Lidl ausdrücklich mit eben der Kostenfreiheit wirbt und gar nicht auf die Nutzung der Daten weiter eingeht, außer dann im sehr, sehr Kleingedruckten. Dabei muss man bei der Anmeldung Vorname, Alter, Geschlecht und bevorzugte Filiale angeben und bei Online-Bestellung natürlich Adresse und Nachname. Das ergibt immer noch ein bisschen Sinn, aber egal wo gekauft wird, es werden Angaben über gekauft und zurückgegebene Waren gespeichert, was man online vielleicht noch irgendwie nachvollziehen könnte, aber definitiv nicht vor Ort. Ja, und das Ziel ist halt personalisierte Werbung und bessere Angebote, Kundenbindung durch Rabatte. Also du kriegst dann personalisierte Rabatte von dem, was du öfter kaufst. Soll für den Ausbau des Filialnetzes genutzt werden, also wo kaufen viele Leute bei Lidl. Und dann die Planung zur Verteilung der Prospekte. Und Lidl sagt das auch so, dass es dafür da ist und angeblich nutzen 100 Millionen die App. Also muss man dazu sagen, Lidl ist jetzt nicht nur in Deutschland vertreten, aber es ist eine Zahl von Lidl, die ich persönlich nicht glaube, aber es ist die offizielle, deshalb habe ich sie mitgebracht. Ja, dann gibt es auch noch natürlich weitere Rabatt-Apps wie Rewe, Edeka, Aldi etc. Aber die Verbraucherzentrale beklagt halt vor allen Dingen diese Intransparenz bei Lidl, weil du es halt sehr schwer rauskriegst, was da los ist. Im April haben sie jetzt eine Unterlassungsklage eingereicht und für den 23. September, also gleich, ist das Urteil angekündigt. Ich habe jetzt auch nichts Gegenseitiges mehr gefunden. Ich hoffe mal, das kommt. Und es ist aber die Revision für den Bundesgerichtshof zugelassen. Das heißt, falls Lidl jetzt verknackt wird, werden die definitiv eine Ebene höher gehen. Aber das ist gar nicht so schlecht, weil eigentlich ist das was für eine EU-Vorlage. Also hoffen wir mal, dass die jetzt aufs Maul kriegen, in Revision gehen und dass das alles nach oben eskaliert. So. Das sind meine Beispiele gewesen. Es gibt natürlich noch viel mehr. Es gibt Standortdatenanalysen, es gibt Messerverbotszonen, auch in Dresden, in anderen Städten. Und der Trend geht definitiv zu mehr Daten sammeln, Daten konsolidieren. Es lieben halt gefühlt alle gerade Palantir. Und das ist ziemlich gruselig, weil wir haben halt auch bessere Analysemöglichkeiten mittlerweile. Also diese Datensprung ging es auch viel um KI und ja, die ist auch definitiv da wieder mit drin. Und das Problem ist, dadurch gehen Sachen zwar schneller, aber es wird halt dadurch auch nicht zuverlässiger. Also nicht, dass eine zuverlässige Überwachung jetzt gut wäre, aber ich glaube, ihr versteht, warum das auch ein großes Problem ist. Und dadurch wird das Thema Überwachung halt immer dringlicher. Ich habe letztes Jahr einen Talk zur Überwachung in Sachsen gemacht und da war so die Stimmung, ja, irgendwie haben das nicht viele Leute auf dem Schirm, so außerhalb der Bubble. Es waren zwar viele Leute da, die waren alle sehr aware, auch alle so, wie rede ich denn jetzt mit Mutti drüber? Aber es wird halt immer dringlicher, weil ihr habt ja die ganzen Baustellen gesehen. Und für viele ist es immer noch zu abstrakt mit, ich habe ja nichts zu verbergen. Aber dann kommt jetzt mit dem Rechtsruck. Vielleicht klappt das, weil ich habe das Gefühl, dass ganz viele gerade was gegen AfD und so machen wollen. Aber erklärt denen mal, was die AfD machen kann, wenn die diese Überwachungswerkzeuge haben. Und vielleicht kriegen wir damit noch ein paar mehr, die verstehen, dass wir dringend was gegen Überwachung machen müssen. Denn es gibt keine sichere Überwachung, die sie gefährdet halt immer die Leute, auf die sie gerichtet ist. Das ist eine Folie vom letzten Jahr und sie ist immer noch wahr. Und jetzt war das ja alles ein bisschen deprimierend. Was könnt ihr tun? Was kann ich tun? Was können wir alle tun? Geht in die Politik. Macht keinen Spaß, aber macht das. Entweder selber machen, Leute zum Wählen tragen oder Politiker kontaktieren. Nervt die. Ja, und vor allen Dingen halt auch die von Grünen, SPD, CDU, die einzigen, die im Bundestag sind, die ein bisschen immer noch was dagegen halten, sind gerade die Linken und das sind echt nicht viele.
Also ihr könnt denen auch gerne mal was Ermunterndes schreiben, das schadet auch nicht, aber geht den anderen auf die Nerven. Dann natürlich Aktivismus, wie hier. Verbreitet das Wort auf jeden Fall. Wir brauchen wieder mehr Demos gegen das Thema Überwachung. Die sind alle weg. Also 2019 und so gab es noch große Anti-Polizeigesetz-Überwachung. Die Leute haben das eigentlich auch schon. Wir müssen auf die Straße gehen, auch als Chaos. Und hier, ganz wichtig, in dieser Bubble, betreibt eigene Dienste. Das eine, was wirklich noch wir auch relativ einfach tun können, ist Selbstverteidigung um selber hosten. Also ich meine, ist jetzt vielleicht auch nur eine kleine Sache. Ich bin in so ein paar Fediverse-Diensten drin. Man kann zum Beispiel Messenger-Sachen mit betreiben. Macht das. Ja, und verbreitet die Infos. Informiert euer eigenes Umfeld. Und ja, informiert euch selbst. Versucht, Dinge zu teilen. Teilt die Talks von hier. Gebt Sachen weiter, wie man kann die Briefe schreiben. Das ist unglaublich wichtig. Ja, und dann habe ich ganz, 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 ganz viele Quellen thematisch sortiert. Ja, also wenn ihr da nochmal nachgucken wollt, geht im Zweifel bei mir auf die Website und holt die. Und ich sehe schon, dass mein charmanter Heralding-Engel sagen möchte, ich soll jetzt aufhören, ich will bloß das schöne Bild vom Anfang haben, das ist bunt. So, und jetzt kannst du mich gerne abmoderieren.
Erstmal vielen Dank. Erstmal vielen, vielen Dank an dich für die Einblicke und für den Rückblick hier. Danke. Und dann gibt es dazu Fragen. Ja, natürlich. Ja. Okay, ich komme schon mal runter.
Gleich mehrere, das ist gut. Danke, dass ihr durchgehalten habt, obwohl es so deprimierend war. Ich bin gerade sehr glücklich, dass ihr noch da seid. Ja, Applaus für euch!
Zwei Kommentare. Zum ersten zur Vorratsdatenspeicherung. Liebe Grüße vom Freifunk Dresden. Wir sind übrigens auch hier.
Ja. Und Applaus für Freifunk. Ihr macht genau das, was ich gesagt habe. Selbstverteidigung.
Und als zweites, wie können wir denn zum Beispiel die Polizei davon überzeugen, erstmal offene Quellen wie zum Beispiel Telegram-Gruppen ein bisschen genauer zu analysieren, bevor die jetzt anfangen, die Kleinigkeiten noch zu analysieren? Es gibt ja genug Daten. Die können ja sich beschäftigen bis ans Ende der Tage mit den Daten und dann kommen die auf die Ideen dann zu sagen, nee, wir wollen erstmal das da.
Gute Frage. Sehr gute Frage. Muss ich gestehen, so eine richtig sinnvolle Antwort habe ich jetzt spontan nicht. Aber ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man so einer Polizei mal einen Brief schreibt. Wollen wir das mal testen, was da so rauskommt? Ja, wir kennen uns ja jetzt und so. Du hast ja geengelt. Lass mal einen Brief schreiben. Ja. Ja, eine Gewerkschaft, gut, aber, ja. Oder? Das ist so die Stimmung, mal probieren, oder? Wir sollen ja erstmal die offenen Daten nehmen.
Also, ich kann bestätigen, Briefe schreiben ist wahnsinnig effektiv. Da, wenn viele Leute viermal im Jahr einen Brief schreiben würden an die eigenen Wahlkreisabgeordneten, die eigenen Wahlkreisabgeordneten, nicht irgendwelche Promis woanders, die kriegen Wäschekörbe. Die interessieren euch nicht. Also die interessieren sich nicht für euch, aber die Wahlkreisabgeordneten. Geht zu denen auch an die Infostände und sagt, ich habe ihnen fünfmal geschrieben, ich habe zweimal eine Antwort gekriegt, dann nicht mehr, wieso? Und vor allem kreuzt euch die Wahltermine in den Kalendern an und macht zwei Monate vorher diese Sachen. Da hören Politiker zu. Nach den Wahlen gehen die in die Hinterzimmer und klungeln aus. Vor den Wahlterminen stehen die auf den Marktplätzen. Nehmt euch die Viertelstunde, quatscht die voll, nervt die. Geht hin, sagt nett Hallo und dann erzählt in eine Viertelstunde, was ihr euch wünscht.
Und ganz viele haben sogar Telefonzeiten und sowas. Ja.
Und schreibt,
könnt ihr auch machen.
Tatsächlich, schreibt Briefe, teilt euch ein, macht das jahrzehntelang. Weil nur der stete Tropfen höhlt den Stein. Die Politik ist wahnsinnig zäh. Ja, wer zäh ist, der beeindruckt in der Politik jemanden. Weil die Politiker sagen, ja, in einem halben Jahr bist du ja nicht mehr da. Ja, schauen wir mal, ob du dann noch kommst für dein Anliegen. Weil das natürlich die Leute nicht können, die haben einen Alltag. Und die Politiker machen das Vollzeit, beruflich, die sind nächstes Jahr noch da. Und deswegen teilt euch ein, macht es auf die Langstrecke. Das Zweite, ich wünsche mir ein 3 Strikes für Grundrechtsverletzungen. Und beim dritten Mal ist das Mandat weg. Weil wir haben eine wehrhafte Demokratie, da sind wir sehr stolz drauf, dass die Demokratie nicht, Bonn ist nicht Weimar, Berlin ist nicht Weimar, dass die Demokratie sich gegen ihre Feinde schützt. Das tut sie aber nicht im Parlament. Wenn ich einen Dobrindt anschaue, der jahrzehntelang immer wieder verfassungswidrige, vor Karlsruhe gescheiterte Abstimmungen geleistet hat, das bleibt für den komplett folgenlos. Und das ist so, wie wenn man einen betrunkenen Autofahrer einfach weiterfahren lässt. Das machen wir ja nicht. Das ist ja idiotisch. Ich weiß, dass es schwierig wäre. Ein Mandat kann man nicht so ohne weiteres entziehen, mit gutem Grund. Aber Grundrechtsverletzungen im Amt sind halt auch kein Spaß. Und auch nicht in der Behördentätigkeit, wenn ich bei einer Polizeibehörde arbeite, wenn ich Innenminister bin und sage, Gesetze sind schön, ab Gerichtsentscheide brauche ich mich ja nicht dran halten. Das sagt er einmal, das sagt er zweimal, beim dritten Mal ist er in Rente. Bitte.
Dem kann ich mich nur anschließen.
Haben wir noch weitere Fragen? Wir haben noch Zeit, also traut euch.
Das war ein zu guter Beitrag gerade, da will niemand mehr.
Das ist sonst auch okay.
Sonst im Zweifel, falls es euch später einkommt. Ich bin noch die ganze Zeit da, auch morgen und halbwegs gut erreichbar. Also ja.
Okay, wenn ihr sonst zufrieden seid, dann nochmal bitte Applaus für Ökök. Und dann...
Danke euch.